Naja, da muss ich halt jetzt durchhalten ein paar Jahre. Ich will wieder voll in. Erfolg und Unternehmertum, das ist eine Gratwanderung.
Spannend, aber auch komplex.
Da geht es immer nur um Fehler. Letztendlich muss man Entscheidungen treffen. Bei uns wird alles zu Tode reguliert. Mhm. Ja?
So in so einem alten Denkmuster drinnen
ist. Das wird sicher einer der größten Gamechanger werden.
Sie ist eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen Österreichs, hat ein Riesenunternehmen gegründet vor vielen, vielen Jahren mit hunderten Mitarbeitern und einem Umsatz von bis zu 250 Millionen im Jahr. Die meisten kennen Sie wahrscheinlich von der Fernsehshow 2 Minuten 2 Millionen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Investment Queen Katharina Schneider, herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich da sein darf.
Ich muss gleich vorweg fragen, was macht dich so erfolgreich?
Ja, ich glaube, es ist immer Frage der Definition, was man unter Erfolg bezeichnet. Für mich selber ist Erfolg, das ist ja was, was sich immer weiterentwickelt. Das ist ja kein Status, das ist ja kein Ist-Zustand. Für mich selber ist die Freiheit und die Selbstbestimmtheit. Das war für mich immer extrem wichtig und das ist so mein Erfolgsfaktor. Und wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, dass ich gerne oder leidenschaftlich Unternehmerin bin, weil ich so einfach eine große Freiheit und Selbstbestimmtheit haben kann, trotz vieler anderer Herausforderungen.
Ist man da wirklich frei als Unternehmerin? Ich könnte mir vorstellen, da bist du auch 24/7 nur am Telefon oder beim E-Mail schreiben oder irgendwas machen.
Ja, ich glaube einfach, jeder hat ein anderes Gefühl von Freiheit. Bei mir ist Freiheit wirklich ganz stark selbstbestimmt. Mhm. Also ich habe immer wieder das Problem gehabt, wenn ich in Unternehmen oder Konzernen gearbeitet habe, was ich ganz am Anfang auch gemacht habe, dass ich einfach nicht frei war mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe, sondern ich musste immer wieder Freigabe und Freigabeprozesse. Und das hat mir einfach mit meinem Spirit irgendwie beschränkt, sage ich mal, oder eingeengt. Und das ist das, was ich als Unternehmer habe. Ja. Also ich habe halt kann selber entscheiden, ja, kann selber Entscheidungen treffen. Das ist meine Freiheit, meine unternehmerische Freiheit. Natürlich hat man da halt auch seine Challenges dabei, ja, weil man natürlich auch für die Entscheidungen verantwortlich ist. Heißt aber auch nicht, dass ich jemand bin, der alles alleine macht. Also ich bin kein Alleinkämpfer, sondern ich arbeite sehr, sehr gerne in Teams, aber halt mit Menschen, die auch sehr gerne was erschaffen möchten.
Hat es dich früher genervt, als du noch in einem Unternehmen beschäftigt warst und du dir gedacht hast, ich hätte einen viel besseren Zugang, eine bessere Idee und ich kann das nicht umsetzen? War das so ein Knackpunkt für dich?
Ja, also ich habe immer, egal was ich getan habe, habe ich offensichtlich immer schon, ich glaube, es war ist meiner DNA, unternehmerisch gehandelt. Also ich habe in der siebten Klasse im AHS habe ich bei einem Heurigen gearbeitet und habe einfach dort kellneriert und mein Geld nebenbei verdient und habe aber dann sofort begonnen, das ganze Flair umzubauen. Also ich habe dort mit neuen Speisen oder Dekoration, weil den Wirten war es damals egal, ja, der hat irgendwie, man muss sagen, das ist auch schon sehr lange her, ja, aber habe dann halt das wirklich so in die Hand genommen und plötzlich hat sich das herumgesprochen und der Wirt war voll, der Heurige. Ja, also der war vorher immer leer, da waren nicht viele Menschen und so hat sich das eigentlich mein ganzes Leben oder meine Karriere durchgezogen, dass ich habe mich nie gesehen jetzt als Angestellter oder so, sondern wir waren immer, die Kunden oder die Menschen waren mir wichtig und ich habe mir immer überlegt, was kann ich für die machen, dass sie entweder ein besseres Leben haben oder dass sie sich wohler fühlen oder dass es ihnen gut geht. Und das war so immer meine Motivation dahinter und so ist es dann zustande gekommen.
Hat sich das schon früher gezeigt? Ich habe mal gelesen, ich meine, das stimmt, dass du auch in einer Schnapsbar den Schnaps von Papa oder irgendwie so verkauft hast, als Kind, als kleines Mädchen. Ist das wahr?
Ja, das stimmt wirklich. Also ich habe in meiner Heimatgemeinde als Kind, ich glaube, da bin ich noch in die Volksschule gegangen, habe eine Schneebar gebaut und habe dann den Schnaps von meinem Vater verkauft. Und im Sommer habe ich einen Flohmarkt auf der Straße gemacht und habe die Kleidung meiner Mutter verkauft. Allerdings
sie hat schon gewusst, dass du sie verkaufst?
Naja, sie sie hat es nicht so ganz gewusst, weil die Nachbarin hatte dann einen Hut von ihr auf und sie hat sich sehr gewundert. Also die hat dann quasi die Geschäfte wieder rückab gewickelt. Also das war offensichtlich schon mehr Eigeninitiative als gefragt. Also offensichtlich, ja.
Das klingt bei dir wirklich so, als hättest du es in deiner DNA ganz tief verinnerlicht. Glaubst du, dass das jeder Mensch hat oder etwas so wie eine sportliche oder musikalische Begabung, etwas, was man hat oder nicht hat?
Also ich glaube wirklich, dass das dass es eine Veranlagung ist. Ja, also die Genetik gibt ja einiges vor. Es liegt immer an uns, was wir daraus machen. Aber das ist, wenn ich jetzt ein Beispiel hernehme und sage, ich bin ein Sportler, Basketballspieler, der braucht eine gewisse Größe, der braucht eine gewisse Veranlagung, dass er wirklich unter den Besten mitspielen kann, dass er Topsportler ist. Ja. Wir alle können wahrscheinlich Basketball spielen lernen bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, dass es im Unternehmertum auch so ist, man braucht eine gewisse Veranlagung dazu. Ja? Man braucht einfach eine gewisse Persönlichkeit dazu. Ja? Also das sind Dinge, ich habe vorher gerade auch ein Coaching gemacht bei einer Start-Upperin und die hat dann irgendwie gesagt, ja, da ist sie halt enttäuscht worden und mit denen will sie nicht mehr arbeiten. Er hat gesagt, sowas gibt's nicht im Unternehmertum. Ja, also du gehst immer weiter, du gehst immer einen Schritt voraus, du hast immer wieder Rückschläge, du hast immer wieder Nein. Und ich glaube, da braucht man schon eine gewisse Veranlagung, dass man das auch macht. Ja, weil, also
Beharrlichkeit höre ich raus, das brauchst du offensichtlich. Was braucht man sonst noch für Grundeigenschaften?
Ja, ich glaube, das ist eine starke Neugierde, ein immer wieder weiterentwickeln und nicht stehen bleiben und sich mit dem zufrieden geben, was man hat. Ja, man muss sie überwinden können, weil man macht vielleicht, ich sage jetzt einmal, 70% der Dinge, die man sehr gerne macht, aber 30% macht man nicht gerne und die gehören aber auch dazu. Mhm. Ich glaube auch, dass als Unternehmer es wesentlich ist, dass man eine gewisse breites Interesse hat, ja, weil wir sehen das ganz oft, wenn Spezialisten oder Erfinder oder technikaffine Menschen tun sie dann schwer, die haben die beste Erfindung, aber die alleine reicht mir nicht, wenn ich nicht draus ein Unternehmen aufbauen kann. Und ich glaube, dass das sozusagen die Voraussetzungen sind.
Wenn ich mit sehr erfolgreichen Menschen spreche oder Biografien lese, Dokumentationen sehe, gibt es immer ein selbes Muster. All diese Menschen hatten irgendwann mal so einen richtigen Tief- oder Knackpunkt, auch unternehmerisch. War das bei dir auch so, dass du so mal in der Kippe warst, wo viele andere aufgeben würden und du gesagt hast, ich gehe noch weiter?
Auf jeden Fall. Und nicht nur einmal. Also das ist sowas, wiederholt sich immer wieder. Ja. Und ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, also mit Unternehmer oder Unternehmerinnen. Da gibt es dann immer diese ganz tollen Erfolgsstories. Aber wenn man genauer dahinter schaut, die meisten Erfolgsstories entstehen wirklich aus großen Niederlagen. Mhm. Weil aus diesen können wir auch lernen. Ja. Und das ist auch der Druck wird größer. Ja. Je größer der Druck wird, umso stärker ist der Wunsch, es zu schaffen, weiterzumachen oder sich zu optimieren. Ja. Also ich habe das nicht einmal, sondern ich habe das öfter und das gehört aber dazu zum Leben. Ja. Oder zum Unternehmertum.
Wenn ich dich schon bei mir habe, dann muss ich fast mal nachfragen. Die Chance kann ich mir nicht nehmen lassen. Du sagst, man lernt aus Niederlagen, das hört man so wahnsinnig oft. Ja, mehr als aus Erfolgen, das hört man auch aus dem Sportbereich immer so oft. Wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Also da muss ich auch extrem selbst reflektieren und genau hinschauen, was ist meine Schuld, was kann ich verbessern? Ich nehme an, das ist die Schwierigkeit dabei, oder? Manche werden sich das vielleicht die Schuld woanders hinschieben, das bringt ja nichts.
Ja, ich glaube, das ist sicher ein wesentliches Thema. Ich sage immer, das ist wie wenn du dir splitternackt ehrlich im Spiegel schaust. Mhm. Ja, und du musst dich selber kritisieren, hinterfragen, man muss sich den Markt anschauen, wie verändert sich der Markt, was wollen die Kunden, was kann man machen. Manchmal ist es auch so, dass ein Punkt erreicht wird, wo man sagt, da geht's nicht mehr. Also das ist Erfolg und Unternehmertum, das ist eine Gratwanderung. Ja? Das ist eine Gratwanderung zwischen Durchhalten, aber zu erkennen, dass man totes Pferd nicht mehr weiter reiten kann. Ja, und da ist der Grat wirklich sehr, sehr schmal.
dazwischen. Kannst du mir ein Beispiel vielleicht von dir selber mal bringen, wie das war?
Ich gibt da vielleicht das jüngste Beispiel, woran ich jetzt sozusagen seit 2 Jahren arbeite. Da geht es um genetische Analysen. Das ist ein Startup, wo ich investiert habe, allerdings schon vor 10 Jahren. Und das ist ein Health-Tech-Unternehmen, das heißt sehr viel Medizin, sehr viel Technologie, natürlich auch ein sehr teures Investment, wenn man die ganzen Geräte braucht, Labor, Technologie und so weiter dahinter. Sehr komplex, extrem neues Thema und wie gesagt eben 10 Jahre alt. Und da ist sehr, sehr viel hineingeflossen an Know-how, an Aufbau. Und das war wirklich zu monetarisieren sehr schwierig, ja, dass man die genetischen Tests in die breite Masse kriegt. Man hat versucht, über Ärzte, über Krankenhäuser, über öffentliche Stellen, und das System ist langsam, ja, und das ist träge aus verschiedenen regulatorischen Themen, aus welchen Gründen auch immer. Und da hast du dann schon auch den, wir nennen das immer Proof of Concept, das heißt, wir sagen, wir investieren, ja, wir bauen was auf, und da dann, wenn wir einen Proof of Concept haben, dann skalieren wir. Ja, dann können wir größer werden, wenn wir wissen sozusagen, dass dieses Produkt, dieses Thema, diese Dienstleistung ankommt. Und in dem Fall war das schon so, dass dieser Proof of Concept gefehlt hat, ja, weil es extrem schwierig war, das auf die Straße zu bekommen. Und das ist aber genauso eine Situation, ja, wo du jetzt sagst, ist es jetzt ein totes Pferd, was du reitest, wo du noch weiter investierst, oder musst du durchhalten. Und nach einer genaueren Analyse, also da gibt es diese genetischen Analysen, die da jetzt eben angeboten werden, sind ein bisschen zweigeteilt im medizinischen Bereich. Ja, da geht es um Medikamente, welche Medikamente sind die richtigen, welche wirken nicht. Also ganz ein spannendes Thema. Wahrscheinlich in ein paar Jahren wird für uns das ganz normal sein, dass jeder so einen genetischen Test macht, bevor er ein Medikament einnimmt. Weil warum soll ein Medikament nehmen, was nicht wirkt? Ja? Also das hat ja tödliche Folgen bei manchen Krankheiten oder Medikamenten. Aber derzeit ist es noch neu. Ja? Aber ich muss dann schauen, welche Geschäftsfelder gibt es noch parallel dazu. Und das ist jetzt zum Beispiel der Lifestyle-Bereich. Also die Menschen wollen halt einfach fit sein, sie wollen selbstoptimiert sein, sie wollen abnehmen. Und da hilft uns auch das genetische Profil, indem ich zum Beispiel weiß, wie meine Makronährstoffe verstoffwechseln, also Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette. Und das ist so der Lifestyle-Bereich. Und das war dann die Entscheidung, dass man gesagt hat, okay, man nimmt den Lifestyle-Bereich dazu, und da ist sozusagen ein schneller Proof of Concept gezeigt worden, ja, weil dafür die Menschen einfach Geld investieren wollen, in sich selber investieren, und so kann man aber diesen medizinischen Weg weiterhin bestreiten und sagen, naja, da muss ich halt jetzt durchhalten ein paar Jahre. Aber es ist möglich mit der Kombination. Und das ist so ein typisches Beispiel. Ja, also man hätte damals sagen können, na, das wird nichts, ich höre auf, ja, weil das Risiko ist zu groß, da ist zu viel Geld drinnen. Aber man muss dann eben anschauen, welche zusätzlichen Produkte gibt es, wie schaut der Markt aus, und in dem Fall war das die richtige und gute Entscheidung.
Berätst du dich da mit jemandem? Hörst du auf jemanden, oder sind das dann Einzelentscheidungen von dir?
Nein, ich bilde mich ständig weiter. Also ich höre mir ganz viel an, ich mache ganz viel Recherchen, ich spreche mit vielen Menschen. Ich habe in dem Fall war ich immer im ganz engen Austausch mit dem Gründer, mit dem Arzt, der da dahinter steckt, aber auch mit einem gewissen Team. Also ich höre sehr viel, ja, ich diskutiere sehr viel, und ich treffe aber auch gerne Entscheidungen, und das ist wichtig. Also man kann natürlich lange sich was überlegen oder lange Strategien oder Konzepte machen, aber letztendlich muss man Entscheidungen treffen. Und eines der wichtigsten Entscheidungen ist immer, ich muss mir immer anschauen, wer ist meine Zielgruppe, wer ist mein Markt, ja, und was wollen die, wie kann ich denen weiterhelfen? Weil wenn ich heute ein Produkt habe, wo ich dir jetzt sage, wenn du das machst, dann hilft dir das weiter, dann wirst du sagen, ja, das ist spannend, das will ich. Wenn ich dir irgendwas erzähle und das ist ein nice to have oder das betrifft dich eigentlich nicht, dann gehe ich am Markt vorbei. Ja? Und das ist sozusagen das Wesentliche. Aber ich gehe mit offenen Augen und Ohren durch die Gegend. Ich schaue mir alles an. Ich mache auch alles selber am Anfang zum Kennenlernen. Ich schaue einfach, wie ticken Menschen, ja, oder auch, wie verändern sich Märkte. Ja? Also wir sind ja jetzt gerade in einer Zeit mit einer riesengroßen Transformation auf verschiedensten Ebenen, auf der Technologieebene, auf der internationalen Ebene, auf der Systemebene. Die Menschen verändern sich. Und wenn man da hinschaut, wenn man sich auch hinspürt und das Ganze zusammenfasst, ich glaube, dann kann man auch Entscheidungen treffen. Die sind nicht alle richtig, aber man geht einen Schritt voraus. Die größte Gefahr ist einfach zu abzuwarten und zu sagen, naja, mich wird schon nicht treffen. Ja.
Überfordert das nicht manchmal? Also wenn du dir denkst, jetzt läuft's gerade mal fein und du sagst, es geht immer schneller, das erleben wir ja auch alle in jedem Bereich. Ja, die Welt dreht sich immer schneller, dass du mal sagen kannst, für, ich weiß nicht, eine gewisse Zeit, ich kann mal durchatmen und das Werk läuft schon. Das gibt's dann ja offensichtlich nicht, oder? Oder wäre das eh zu langweilig?
Also jein. Also ich hatte eine Zeit, ich bin vor 5 Jahren eben als Geschäftsführerin von der Mediashop zurückgetreten, habe die Mediashop als Geschäftsführerin verlassen, weil meine Mutter damals verstorben ist und habe im Zuge dessen dann so 1,5 Jahre mehr oder weniger eine Auszeit für mich genommen. Auszeit im Sinne, ich habe halt so Coachings gemacht, mich um meine Startups mehr gekümmert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war mir dann wirklich, irgendwann habe ich gemerkt, ich will wieder voll in. Ja? Und das ist das, was mir einfach wirklich erfüllt und was mir Freude macht, auch wenn ich natürlich nach wie vor, es gibt immer wieder schlaflose Nächte oder es gibt so Zeiten, wo man sich denkt, warum tust du das jetzt eigentlich schon wieder an? Aber das ist das, das ist dieses Warum, das ist der Antrieb dahinter. Ja? Und wenn du ein super Team aufbaust, das ist, du hast jeden Tag Freude, wenn du in die Arbeit gehst, ja. Und das ist das einfach, was mir Spaß macht. Und ja, ich habe auch Ruhephasen, die sind wahrscheinlich kürzer als bei anderen Menschen, aber ich bin jemand, dass ich das ins Leben integriert habe. Also ich gehe halt dann im Wald spazieren oder ich nehme halt eine Auszeit zu Hause oder ich tue mir was Gutes oder ich mache Sport oder was auch immer. Aber ich habe das ins Leben integriert. Es gibt Zeiten, Wochen, Monate, wo es extrem intensiv ist, aber ich schaue immer, dass ich das dann trotzdem kombinieren kann.
Das neue Projekt, das du gerade angesprochen hast, das klingt beim Zuhören spannend, aber auch komplex. Ich glaube nicht, hast du eine medizinische Ausbildung?
Nein, habe ich nicht.
Wie kommt man dann drauf, sich da in sowas reinzuwerfen? Da musst du ja dann wahnsinnig viel gelesen, gesprochen, diskutiert und so weiter haben, weil das kann man nicht von heute auf morgen und innerhalb von einem halben Jahr lernen, nehme ich an, oder?
Ja, du hast, also ich beschreibe es vielleicht gerne so. Ja, du hast die Menschen, das sind Experten, ja, das sind Visionäre, das sind Spezialisten, das sind diejenigen, die sind Erfinder, ja, das sind Wissenschaftler. Und das ist in dem Fall der Dr. Stefan Wörer, der sozusagen, der diese medizinische, genetische, diesen Background hat, diese Vision. Ja, das sind die Menschen, die ganz wichtig sind, die du brauchst, um Transformation nach vorne zu bringen, um neue Innovationen zu schaffen. Und dann brauchst du Menschen dazu, die das umsetzen können. Ja, die sagen, ich vertraue, ja, das ist ein Produkt, das ist eine Dienstleistung, das ist ein Paket, in welcher Form auch immer. Aber meine Aufgabe ist, das auf die Straße zu bekommen, bekannt zu machen, Kommunikation, Aufbau, den Unternehmensaufbau. Und ja, natürlich beschäftige ich mich inhaltlich mit dem Thema und du kommst dann natürlich, je mehr du da arbeitest, umso mehr kommst du ins Detail. Aber es ist jetzt nicht notwendig, dass ich jetzt in dem Fall zum Beispiel medizinische Ausbildung habe. Ja, wenn mein erstes Unternehmen, was ich aufgebaut habe, war ein Callcenter. Ich war nie Callcenter-Experte, sondern meine Expertise besteht darin, Unternehmen aufzubauen. Ich weiß, was ich brauche, um Unternehmen aufzubauen, wie brauche ich das Team, wie brauche ich die Finanzierung, wie schaut der Vertrieb aus, wie brauche ich da Marketing. Also das sind sozusagen diese Komplexität rundherum. Und das ist so ein bisschen vielleicht die Unterscheidung. Das heißt, ich bin jetzt nicht die, die jetzt die Expertin in irgendwas Besonderen ist, sondern ich nehme das und ich setze um.
Wir haben ganz kurz schon geplaudert darüber, dass ich wie immer gewünscht habe, eine Unternehmerin mal bei mir hier sitzen zu haben. Es ist nicht leicht, eine zu finden, weil es halt immer noch eine Männerdomäne ist, immer noch. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie das damals bei dir war, wie du begonnen hast, was, glaube ich, noch krasser, oder? Ja. Bist du von Anfang an ernst genommen worden oder wie schwer war es für dich?
Also ich bin 1971 geboren und ich bin meine ganze Karriere, unter Anführungszeichen, oder berufliche Karriere, ich war immer die einzige Frau. Also wenn wir am Abend essen gegangen oder Geschäftstermine oder was, ich war immer die einzige Frau und für mich war das, ich habe das nicht anders kennengelernt. Ja, und ich habe auch damals, also wie wir aufgewachsen sind, war dieses Männer-Frauen-Verhältnis sowieso komplett anders als heute und du bist damit aufgewachsen. Das war eine Selbstverständlichkeit, da gab es auch jetzt nicht andere Möglichkeiten. Also ich habe mir da nie die Frage gestellt oder bin mir da komisch vorgekommen. Ich glaube einfach, der Vorteil ist, dass du da halt lernst, dich so dementsprechend durchzusetzen, authentisch zu sein und durchzusetzen mit deiner Art und eine Akzeptanz zu schaffen, ohne dass man jetzt irgendwas aufsetzen muss. Ja, also mir ist eigentlich dieses Thema Frauen und Männer und Unterschied sehr erst vor ein paar Jahren so richtig bewusst geworden, wie das sozusagen wie immer wieder eingeladen wurde bei irgendwelchen Frauenveranstaltungen. Und ich habe mir immer gedacht, warum gibt es Frauenveranstaltungen? Ja, also wozu? Also mir war das Thema selber nicht so bewusst. Ja. Ich verstehe aber natürlich auch, was jetzt zum Beispiel die Öffentlichkeit betrifft, ja. Du musst dir davon ausgehen, sobald du in der Öffentlichkeit bist, in welcher Form auch immer oder präsent bist, ja, dann wirst du gefeiert. Ja. Du bist die erfolgreiche Unternehmerin oder du bist der tolle Sportler oder die tolle Sportlerin oder was auch immer. Ja. Und kein Mensch hat ein Leben lang nur Erfolge und ist erfolgreich, ja, sondern du hast immer wieder Niederlagen. Und für die Öffentlichkeit ist jede Niederlage, die du hast, natürlich, wir leben in einer Neidgesellschaft, ja, Österreich ist da ganz speziell, du bist natürlich schon auch ausgesetzt einer, wie soll ich sagen, durch Social Media, wo jeder seinen Mist schreiben kann. Ja, also du bist da schon auch ausgesetzt in der Öffentlichkeit, wo die Leute, wo du da vor einen Shitstorm kriegst oder wo die Leute blöd reden oder sonstiges.
Tut dir das weh?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir war immer ganz, ganz wichtig, das ist auch mein genetischer Neurotizismus, der sich herausgestellt hat, mir war immer ganz wichtig, was die Leute über mich denken oder was sie sagen. Ja, bin auch so aufgewachsen, also wie man zu sein hat und was man machen muss. Und mir hat das schon immer gekränkt, wenn jetzt jemand was Böses gesagt hat. Ich habe aber gelernt, durch verschiedene Situationen, ja, und wenn du da stehst, du kannst es nicht richtig machen. Wenn du als Frau Unternehmerin bist oder erfolgreich oder im Geschäft und du hast keine Kinder, ja, dann bist du diejenige, die kinderlos ist, weil du willst keine Kinder oder das ist dir nicht wichtig, Karriere ist dir wichtig. Hast ein Kind und machst das, kümmerst dich nicht um dein Kind, sondern nur um deine Karriere. Bist blond, wirst das, es ist egal, was du machst, ja, es gibt immer einen Grund, warum man irgendwie lästern kann. Das hat aber im Laufe der Zeit und wirklich jetzt auch in der kurzen Vergangenheit dazu geführt, dass es mir egal ist, was die Menschen sagen. Und das ist wieder für mich so eine neue Freiheit. Ja, weil wenn da egal ist, was irgendwelche Leute über dich sagen, ist es eine Freiheit. Es ist mir nicht egal, was man Menschen sagen. Ich schätze Menschen sehr. Ja. Ich habe Menschen auch sehr gerne und ich nehme das sehr ernst, was die zu mir sagen und ich nehme auch Kritik an. Aber wenn jetzt irgendwer auf Social Media irgendwas schreibt über dich, das lese ich nicht und das nehme ich auch nicht ernst. Ja. Mhm. Und das hat mir schon geholfen. Und zurückzukommen auf deine Frage, das ist schon auch der Grund, warum viele Frauen sagen, ich tue mir das gar nicht an. Weil du musst dir vorstellen, jetzt hast du Kinder, die gehen in die Schule, die sind in einem Umfeld und die werden dann angesprochen und sagen, na, deine Mama, ja, oder die hat das oder so, ja. Und ich glaube, da muss man sich schon wirklich genau überlegen und sagen, mache ich den Schritt oder bin ich halt einfach nicht sichtbar, ja.
Das wäre nämlich die nächste Frage von mir gewesen, warum es eigentlich noch immer so ist, dass sich Frauen noch nicht so drüber trauen, das zu machen. Das gibt es auch eine Statistik gelesen, da geht es auch um Finanzen, dass es immer noch eine Männerdomäne ist. Ja, also Aktien sind im Besitz 90% von Männern und nicht von Frauen. Und ich verstehe nicht, weil ich nicht den Grund nicht sehe, warum eine Frau nicht genauso gut sein soll darin. Du glaubst, dass es damit zu tun hat, dass man immer noch ein bisschen angeprangert wird und sich dann manche nicht drüber trauen?
Also das ist einer der Gründe. Ja. Also ich glaube nicht, dass es inhaltlich ist, weil inhaltlich glaube ich, dass die Frauen genauso gut sein können wie Männer und umgekehrt. Aber Frauen ticken trotzdem anders. Ja? Also ich erlebe es selber immer wieder, wenn du jetzt eine Stelle ausschreibst, ja, und du kriegst eine Bewerbung von einem Mann oder von einer Frau, das unterscheidet sich. Also wenn eine Frau sich bewirbt bei einem Job und du hast jetzt 10 Punkte, die du erfüllen musst und die Frau erfüllt 2 Punkte nicht, bewirbt sie sich nicht, weil sie sagt, ich kann das nicht. Mhm. Wenn ein Mann von 10 Punkten 2 erfüllt, bewirbt er sie, weil er sagt, das ist mir wurscht, den Rest kann ich eh lernen. Ja, und das ist wirklich Fakt. Also ich glaube schon, dass das auch ein gewisses Selbstwertgefühl ist. Ja, ich meine, alles, was wir haben, unsere ganze Genetik und unser Wesen, das geht ja auf Generationen zurück. Ja, das ist ja nicht nur diese eine Generation, sondern das ist ja schon auch sehr viel, wie wir geprägt werden. Und ich glaube, dass das einfach ein Thema ist. Eine Frau überlegt immer länger, ob ich sie mir jetzt selbstständig machen soll, was hat das für Risiken, was kann passieren. Ein Mann geht da ganz anders rein. Ja.
Und ist das Genetik oder ist das anerzogen?
Es ist immer eine Mischung. Ja. Also du hast ja immer, die Genetik ist immer die Veranlagung, die ja unterschiedlich Mann und Frau ist, die haben wir immer. Und die Epigenetik ist sozusagen das, was halt was das der Lebensstil ist oder was auch vererbt ist. Und Traumata und so weiter können ja auch vererbt sein. Also es ist sicher eine Mischung. Aber es ist natürlich schon auch ganz stark die Öffentlichkeit, die Medien, soziale Medien, wie soll man sein, wie hat man zu sein. Also ich sehe es, mein Sohn ist 19 und wenn ich mir da jetzt anschaue in seinem Freundeskreis, die Burschen und die Mädels, also die Mädels nehmen das viel ernster, wie man über sie spricht, wie man zu sein hat, wie sind die TikTok-Trends, was macht man. Die Burschen machen auch in einer Art mit, ja, aber die wollen einfach, die haben ihren Spaß. Also ich glaube, da merkt man das schon auch noch in der Generation, ja, in der jetzigen.
Weil du gerade über den Buben gesprochen hast, Johannes?
Ja, genau,
ja, Jojo. Jojo, sehr nett. Den hast du, glaube ich, wenn das wahr ist, ja schon in die Arbeit mitgenommen und hast quasi nebenbei immer geschaukelt, dass er schlafen kann, oder? Das waren die Anfänge mit Jojo in deinem Berufsleben. Ja. Das wird man jetzt am Mann zum Beispiel auch überhaupt nicht erwarten, dass der das macht, was eigentlich auch ein falsches Bild ist. Ich habe letztens wieder eine Aussage gehört über die Außenministerin, über die Beate Meinl-Reisinger, wo einer gesagt hat, naja, was ist eigentlich mit den Kindern? Kümmert die sich nicht um sie? Also da frage ich mich schon, da gibt es ja auch einen Vater dazu, oder? Sind wir noch immer so in so einem alten Denkmuster drinnen? Ich habe immer das Gefühl, es wird besser, aber es würde mich von einer Frau mal interessieren. Geht es doch immer so langsam?
Ich glaube, da bin ich die Falsche, die das beantworten kann, weil ich aus der Generation schon heraus bin. Mhm. Ja, also bei mir war es schon so, dass die Frau auch für die Erziehung verantwortlich ist und das finde ich auch gut und ich habe es auch gern gemacht. Aber natürlich, ich habe auch Unterstützung gehabt von meinen Eltern, von meinen Schwiegereltern damals und habe das eben auch durch mein Unternehmertum habe ich eben auch selber mitnehmen können, ja. Weil das funktioniert ja auch nicht. Weil wir können ja nicht, wenn wir in einem Unternehmen arbeiten und jeder nimmt seine Kinder mit, funktioniert das auch nicht, ja. Also das ist wieder so ein Teil der Freiheit, die du hast. Du kannst halt deine Zeit einteilen, ja. Wenn er schlaft, arbeite ich in der Nacht, ja. Mhm. Ist anstrengend? Ja. Aber ich habe die Möglichkeit, dass ich es mache, ja. Habe die Möglichkeit, dass er, wenn er im Kindergarten eine Aufführung hat, dass ich hinfahre? Ja, ich habe die Möglichkeit, weil ich muss niemanden fragen und ich brauche niemanden, wenn du jetzt in einem großen Konzern eine Führungsposition hast, war es zu meiner Zeit schon so, dass die Frauen gesagt haben, ich habe eine Panne mit dem Auto, weil wenn sie gesagt hat, das Kind ist krank, hat es keiner verstanden. Ja? Also das hatte ich nicht, ja? Weil ich habe, wenn ich gesagt habe, ich gehe zu der Veranstaltung, dann gehe ich hin. Wenn ich mein Kind abholen will vom Kindergarten, hole ich ihm ab. Ja? Mhm. Arbeite ich dann spät? Ja, mache ich. Also Das waren für mich halt die Vorteile. Ich kann es dir nicht sagen, ich kriege schon mit, dass halt Männer, es gibt ja auch so Karenzen für Männer und so weiter, dass das in Anspruch genommen wird. Aber da bin ich, glaube ich, wirklich schon mittlerweile die falsche Generation. Also mich kannst du über Teenager fragen.
Ja, da freue ich dich über Teenager. Wie tut das denn, der Jojo? Welche Werte hast du mitgegeben und wie ist euer Verhältnis?
Für mich war immer wichtig, dass er von Anfang an ein gewisses Selbstbewusstsein und eine Selbstständigkeit lernt. Also Selbstständigkeit jetzt im Sinne nicht, dass er sich die Dinge alle selber macht, weil das tut er gerne delegieren. Aber ein Selbstbewusstsein, ja, dass man sagt, wenn ich was gerne mache, dann kann ich das machen. Und auch immer wieder das Thema Schule, ja. Also, das ist ja trotzdem sehr viel auf, da geht's immer nur um Fehler und die Fehler werden angestrichen und dann bringst du eigentlich die Kinder dazu, dass sie weniger machen, weil da können sie weniger Fehler machen und weniger denken und so weiter. Und da haben wir uns gemeinsam durchgewurstelt irgendwie und dann haben wir jetzt im Endeffekt, geht er in eine Schule, wo er auch ein Glück hat mit seinem Klassenvorstand, die das ganz, ganz toll macht, ja, die auch Freiheiten lässt und kann er halt auch, wenn er jetzt unternehmerische Gedanken hat, schon mal anfangen zum Spielen und zum Machen. Er ist Fußballer immer gewesen, hat immer gern Fußball gespielt, macht das noch immer. Also wir haben immer sehr viel Zeit gemeinsam verbracht. Wir können super miteinander reden. Ich kriege das Feedback von ihm. Wir haben wirklich, wir haben ein super Verhältnis. Ja, auch er hat auch immer schon seine gewisse Freiheit gehabt, muss man auch dazu sagen. Und das funktioniert gut und ich bin froh, dass es so ist und ich hoffe, dass es so lange wie möglich so bleibt.
Du hast ja auch eine Trennung hinter dir.
Ja. Ja,
das haben wir ja gemeinsam. Wie alt war der Jojo da?
Der Jojo war damals, ich glaube, zweite Klasse Volksschule.
Ah ja, eine schwierige Zeit auch. Und da, wie war das dann, wenn ich das so fragen darf? Habt ihr dann trotzdem vernünftig als Eltern gesagt, okay, nur weil wir jetzt auseinandergehen, werden wir trotzdem schauen, dass wir den Buben gut durchbringen?
Ja, also ich glaube, man muss ja fairerweise sagen, wenn es einmal zu einer Trennung kommt, dann liegt immer irgendwas ein bisschen im Argen, weil sonst kommt es ja gar nicht zur Trennung. Ja, weil wenn alles so eitle Wonne ist und sagen, nein, das ist toll, jetzt trennen wir uns einfach, weil es so super funktioniert, nicht so läuft es ja am wenigsten ab, sondern es hat ja immer einen Grund, dass man sich trennt. Wir haben das dann in der Trennung ganz gut hingebracht. Ja, mittlerweile haben wir da eine Patchwork-Familie. Mein Ex-Mann hat nochmal geheiratet und da haben wir einen Sohn mit 7 Jahren und wir verstehen uns alle untereinander gut und das funktioniert gut. War es immer so? Nein, natürlich ist es schwierig. Wir haben auch gemeinsam die Firma gehabt, wo dann auch gewisse Verknüpfungen waren. Jede Trennung hinterlässt für jeden irgendwelche Traumata oder Schwierigkeiten. Fürs Kind ist es nie einfach. Wir haben es versucht, so einfach wie möglich zu machen. Ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Ich habe ein bisschen einen Vorteil gehabt, dadurch, dass mein Ex-Mann immer sehr viel unterwegs war, war er immer mehr bei mir. Wir haben immer so ein bisschen ein Zweiergespann gehabt und das hat uns da ein bisschen wirklich geholfen, weil er das eigentlich nicht anders gewohnt war. Ja, und wenn jetzt ein Wochenende war oder so, hat er dann seinen Vater auch haben können. Aber also wir haben das gut hingekriegt. Ob das für ihn einen Schaden hat, wird er mir dann irgendwann einmal sagen oder auch nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber schau, ganz ehrlich, jeder von uns hat in seiner Vergangenheit als Kind oder wir sind alle nicht mit der Watte durchs Leben getragen worden. Ja, jeder hat irgendwas erlebt, was einen belastet hat oder was traurig war oder was schlimm war oder Verluste. Jeder in irgendeiner Form. Aber das ist das Leben. Ja, also wir können, auch wenn ich immer alles versuche, für mein Kind richtig zu machen, wir sehen es ja jeden Tag. Ja, wir sind mitten im Leben und wir sind hier und nicht irgendwo anders. Und da müssen wir halt auch damit lernen, damit klarzukommen. Ja.
Weiß er schon, was er mal machen möchte? Und wenn ja, welche Ratschläge würdest du ihm mitgeben?
Also derzeit zeichnet sich's ab, dass er so Unternehmer werden will. Das mit den Ratschlägen ist immer ganz schwierig als Mama. Ich glaube, er wird seinen Weg gehen, was auch immer er macht. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man die Dinge, die man macht, wirklich gerne macht und mit Leidenschaft macht, weil dann ist man gut und dann macht es einen Spaß. Also was auch immer, ich glaube, das wird sich zeigen.
Dann ist auch die Schmerzgrenze woanders, oder? Also wenn du schon sagst, du hast in der Nacht dann gearbeitet, das hört sich im ersten Moment an wie um Gottes Willen, jetzt warst du eh den ganzen Tag im Einsatz, eben für dein Kind und, keine Ahnung, fürs Unternehmen und was du sonst noch zu tun hast. Und dann gehst du noch her und statt dem wertvollen Schlaf arbeitest du. Aber es tut wahrscheinlich, wenn man es gerne macht, weniger weh. Aber weh tut es schon ein bisschen auch.
Ja, aber das ist eine gewisse Normalität. Also ich glaube, du kannst, egal welche Unternehmer du fragst, wird da jeder sagen, na sicher arbeite ja in der Nacht. Ja, weil wenn was erledigt werden soll, wenn was fertig werden muss, ich kenne niemanden, der sagt, das ist ein 9-to-5-Job. Mhm. Ja. Also Wochenenden oder das ist integriert. Wenn du Unternehmer bist, hast du ein Leben. Also da bei uns gibt's kein Work-Life-Balance oder wie auch immer das heißt, sondern du hast ein Leben und in dem Leben hast du alles drinnen, ja. Und wenn ich jetzt im Wald
spazieren. Du bist ja auch für andere verantwortlich.
Naja, ja. Oder wenn ich jetzt im Wald spazieren gehe, dann ist das schon für mich auch eine gewisse Art an Entspannung. Aber ich kann dann nicht sagen, aber jetzt denk nicht dran an irgendwelche neuen Ideen oder irgendwas, ja. Also das fließt ineinander und, natürlich, du hast immer einen Verzicht, ja, wo andere halt, weiß ich nicht, Urlaube machen und dann hast du halt eine Zeit oder Jahre, wo du nicht auf Urlaub fahren kannst. Mhm. Ja. Vielleicht hast du aber dann irgendwann einmal die Möglichkeit, dass du solche Urlaube machen kannst, die halt dann außergewöhnlich schön sind. Ja. Also, aber es kann sich jeder aussuchen, sage ich immer.
Da kommen wir zu dem spannenden Punkt, der mich immer wieder fasziniert. Man hört, man will ein Unternehmen gründen, erfolgreich sein, wenn man so viel Geld hat, man nicht mehr arbeiten muss. Jetzt erlebe ich aber immer bei denjenigen, die so erfolgreich sind, dass genug Geld hätten, dass die umso mehr arbeiten. Warum ist das so?
Naja, weil meistens ist es so, dass die Menschen, die erfolgreichen Unternehmer, ja nicht deswegen Unternehmer werden, dass sie viel Geld verdienen, sondern sie werden deswegen Unternehmer, weil sie einen Spaß haben an der Sache und an dem zu tun. Ja, also wenn du mir jetzt sagst, ich darf nicht mehr arbeiten, ja, und ich muss mein Leben am Strand auf den Malediven verbringen, werde ich sagen, ich bin nicht glücklich. Ja. Mhm. Aber nicht, weil ich jetzt den Strand an den Malediven nicht mag, sondern weil ich glaube, es ganz wichtig ist für uns im Leben, auch für dieses ganze Longevity, was jetzt immer so dieses Schlagwort ist, ja, dieses lange, gesunde Leben. Für uns ist es schon noch wichtig, immer eine Aufgabe zu haben, ja. Und da gibt's ein ganz spannendes Beispiel aus meiner Sicht, was eigentlich extrem traurig ist. Das ist eine Studie dazu, wo man beobachtet hat, alte Menschen, die zu Hause gelebt haben, ja, wenn die jetzt sozusagen ihre Aufgabe haben, wenn die jetzt ihren kleinen Haushalt machen müssen, sich selber was zu essen machen, wenn du denen das wegnimmst und die gehen ins Heim, dann kann es sicher sein, dass nach einer gewissen Zeit die Menschen sterben, nach relativ kurzer Zeit, weil sie keine Aufgabe mehr haben. Und da gibt's eine Studie, wo man Menschen, also alten Menschen im Heim, ein Haustier, ich glaube eine Katze gegeben hat und die waren für die Katze verantwortlich und du hast richtig gesehen, wie die aufgeblüht sind und dann hat man ihnen die Katze weggenommen und die sind verstorben. Mhm. Also das sieht man schon, dass eine Aufgabe im Leben für uns einfach was ist, ein Ziel zu haben, eine Vision zu haben, was uns ja alle auch irgendwie antreibt. Und wenn du jetzt Unternehmer bist oder Unternehmerin, dann bist halt jemand, der, manche können böse sagen, die sind getrieben, ja. Kann man auch, aber das, dann hast du halt immer, du hast eine Vision, du willst was machen, du willst was umsetzen und du bist im Tun, ja. Und ich glaube, das ist das einfach, was dich dann antreibt, ja. Ich glaube nicht, dass es da ums Geld geht, ja. Natürlich, ein gewisser Wohlstand zu haben oder ein gewisses Geld zu haben, du brauchst, ich muss dazu sagen, die meisten können auch nicht unterscheiden, was ist jetzt quasi Firmengeld und was ist Privatbesitz. Ja, das sind ja auch zwei verschiedene Dinge. Aber gerade im Unternehmen brauchst du ja auch Geld oder Gewinne, dass du das weiterentwickeln kannst. Ja, oder du musst ja Mitarbeiter zahlen, das Team zahlen etc. Ja.
Hast du jemals eine Phase gehabt, wo du zum Bankomaten gelaufen bist und der hat nichts mehr ausgespuckt?
Ja, klar, kenne ich auch. Also ich kenne viel.
Ja. Wie sehr hat dich das damals belastet?
Sehr.
Ja.
Ja, na klar, also wenn du, also es war wirklich konkret so die Phase, wo es, wenn das schief geht und damals schief gegangen wäre und du halt mit allen privat drinnen hängst, dann ist der nächste Schritt Privatkonkurs und sowas ist nie lustig, logischerweise. Ja. Aber ich glaube einfach, dass halt dass du auch da den Boden nicht verlierst. Ja. Also wenn man auch kennenlernt, wie es ohne Geld ist, oder du musst ja halt schauen, was du jetzt zum Essen einkaufst für dein Kind und für dich, dass dir das irgendwie ausgeht. Du verlierst die Dankbarkeit einfach nicht. Ja, weil du sagst, du weißt, wie es auch anders sein kann. Ja.
Haben dir das deine Eltern auch mitgegeben?
Ich denke schon, dass das auch Erziehung ist, ja.
Weil man ja dann auch immer wieder mitbekommt, dass es Kinder gibt, die aus einem wohlhabenden Haus kommen und dann sagt der Papa, er hat das ja alles gemacht, damit es den Kindern einmal gut geht. Ja, dass sie sich niemals Sorgen machen müssen. Das ist ein gefährliches Spiel, weil die das dann auch nie wirklich schätzen werden oder nicht damit umgehen können, wenn einmal ein bisschen was schief läuft. Ich habe jetzt aber auch eine Statistik gelesen, dass die Reichen in Europa sind hauptsächlich Erben, die in Amerika sind Unternehmer, ist auch interessant. Mhm. Ja, die bauen sich dort offensichtlich was auf und bei uns nimmt man halt das Geld, das vorher da war. Jetzt wirst du wahrscheinlich ja auch anschauen, weil du wirklich sehr wach bist und dich sehr interessierst. Hast du das Gefühl, dass uns die Amerikaner und Asiaten ein bisschen um die Ohren schießen in Europa und hast du dir jemals überlegt, vielleicht einmal wegzugehen, woanders hinzugehen? Weil du denkst sehr amerikanisch, finde ich.
Ja, also ich bin überzeugt, dass die Asiaten, also sie werden nichts, sondern sie tun es schon. Mhm. Ja, also wir brauchen ja nur die Augen aufmachen und schauen, welche Unternehmen von Chinesen gekauft werden. Wir sehen das mit Autos, mit Innovationen, wie schnell welche Automarken weitergehen und das ist nur der Anfang. Also ich habe jetzt vor kurzem erst gelesen, da ging es um die Kosmetikindustrie, wo sie zwei große CEOs von großen Unternehmen zusammengeschlossen haben und an die EU herangetragen sind und haben gesagt, wenn sie jetzt nicht endlich aufhören mit ihren Regulatorien, ja, sondern in Richtung Innovation gehen, dann werden wir in Europa wirklich ein massives Problem haben mit europäischen Innovationen, Unternehmen und so weiter. Ja. Und das sehe ich schon als großes Thema. Ja. Also es ist Zeit, wirklich umzudenken, ja, weil es gibt Länder, wo Innovationen ganz stark gefördert wird, ja, wo ganz andere Regulatorien gelten. Und wir sind hier in Europa, aber da gehört Österreich, ist da auch ein Vorzeigebeispiel, was das ist. Bei uns wird alles zu Tode reguliert. Mhm. Ja. Da kann ich sagen, jetzt ich bin ein Land und will Startups fördern, aber das, was ich sage und was ist, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ob ich überlegt habe, auszuwandern. Also ich bin da ein bisschen patriotisch, was das anbelangt. Ja. Ich bin ein Landei, ich lebe am Land, mir gefällt das da einfach gut. Ja. Ich finde, Österreich ist ein wunderschönes Land. Wir haben ganz, ganz viele tolle Vorzüge. Ich lebe hier gerne. Ja. Also ich reise gerne woanders hin und vielleicht ergibt es sich, dass ich irgendwann in meinem Leben noch einmal ein, zwei Jahre im Ausland leben werde oder so. Aber ich glaube, ich werde immer wieder zurückkommen nach Österreich. Also das ist halt einfach so ein bisschen Heimat und Tradition. Aber ich würde es mir wirklich wünschen, wenn wir jetzt den europäischen Gedanken ein bisschen offener, weniger Regulatorien und wirklich schauen können, Innovationen. Ich meine, wenn wir uns anschauen, was wir für Lohnnebenkosten haben und dann überlegen wir uns, warum Produktionsbetriebe abwandern müssen. Also das ist ja nur ein kleiner Teil von ganz vielen. Ja.
Was ist Etwas, was du dir immer gewünscht hast, dann konntest du es dir endlich leisten und wie du es gehabt hast, hast du gedacht, na gut, so wichtig ist es mir dann auch noch nicht im Leben. Hat es sowas einmal gegeben? Eine spezielle Automarke, ich weiß es nicht.
Naja, Auto ist eigentlich das, was mich gar nicht interessiert. Okay. Es gibt aber wirklich eine lustige Geschichte. Ich habe irgendwann, komplett schräg, ja, ich hab irgendwann einmal mir eingebildet, ich will ein Solarium haben. Ja. Wobei ich eigentlich nie auf dem Solarium war und da jetzt überhaupt nie reingehe. Aber das war damals so und dann habe ich mir gedacht, wenn ich genug Geld habe, dann kaufe ich mir ein Solarium. Ich habe aber nie ein Solarium gekauft, weil das eigentlich komplett komisch ist. Ja, also keine Ahnung. Das war damals, ich glaube, das war so ein gewisses Statussymbol noch von meiner Mutter, weil die hat es so geliebt damals zu der Zeit und das Solarium war was ganz Besonderes. Aber ja, sonst eigentlich, ja, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man sich denkt, naja, da würde ich dann das machen oder würde das machen, aber man macht es dann nicht, weil man draufkommt, eigentlich ist es egal.
Was ist dann wirklich wichtig?
Für mich ist Lebensqualität wirklich eine Gesundheit, logischerweise, das ist das Erste, ja, weil wenn wir nicht gesund sind, dann, oder unsere Angehörigen, dann ist das natürlich der größte Einfluss auf keine Lebensqualität. Für mich ist Lebensqualität wirklich Familie zu haben, wo man sagt, ich finde das Wort nicht, aber ich hab das jetzt unlängst, war ich zu Hause und wir haben einfach mein Sohn, unsere Freundin und so, und wir haben gekocht da und dann ist mein Papa gekommen zum Mittagessen und so. Das war so ein Heimatsgefühl. Das war einfach total nett, bodenständig, schön. Und das ist das, was für mich Lebensqualität ist. Für mich ist Lebensqualität, wenn ich in der Früh aufstehe und ich freue mich, dass ich jetzt in die Arbeit fahren kann oder zu einem Termin fahren kann oder mich treffen kann mit meinem Team, weil ich sage, jetzt haben wir wieder was vor, jetzt können wir was bewegen. Das ist für mich Lebensqualität.
Das klingt gut. Und dass du es erkannt hast, ist gut. Viele erkennen sie ja nicht.
Ja, also ich glaube, ich war immer sehr auf der Schiene unterwegs, weil es ganz stark ums Fühlen einfach geht. Ja. Und du kannst, ich habe auch wirklich viele Menschen in meinem Leben kennengelernt, die richtig viel Geld haben. Hm. Auch international, aber wenn du die dann besser kennenlernst, merkst du, dass das Geld nicht das ist, was die glücklich macht. Ja.
Es macht auch nicht unglücklich.
Ja, ich glaube, ab einer gewissen Größenordnung kann das schon auch schwierig sein. Also es ist, wenn das wer hört, wird jetzt wahrscheinlich sagen, die ist deppert, aber das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Ja.
Ganz zum Abschluss möchte ich noch einmal auf das zurückkommen, was du gerade aktuell machst, weil das interessiert mich jetzt schon sehr. Was ist die Idee dahinter? Du sagst, wir werden in ein paar Jahren wird es vollkommen normal sein, dass wir alle dann diese Produkte nutzen. Worauf zielt das jetzt genau ab? Also da geht es wahrscheinlich auch um Langleben, aber gesund leben. Ist das die Idee dahinter?
Ja, genau. Also es geht darum, dass wir die Genetik, die Gene, die verändern sich nicht. Mhm. Das heißt, die Gene haben wir, mit denen werden wir geboren und die bleiben gleich. Und das Genom wurde entschlüsselt und da sind ganz, ganz viele Informationen drinnen. Und das sind medizinisch zwei ganz wesentliche. Das eine ist eben das mit den Medikamenten. Das heißt, wir verstoffwechseln unterschiedliche Medikamente. Und für mich so als Beispiel ist, wenn jetzt jemand einen Schlaganfall hatte, dann bekommen die Menschen dasselbe Medikament nach dem Schlaganfall. Aber wir wissen, dass bei 30% der Menschen dieses Medikament gar nicht wirkt. Das heißt, die bekommen dann einen zweiten Schlaganfall, aber die wenigsten überleben einen zweiten Schlaganfall. Die, die ihm überleben, kriegen dann ein anderes Medikament. Und das kann man aber mit einer genetischen Analyse im Vorfeld bereits bestimmen. Also man kennt es von den Codeinunverträglichkeiten der Kinder, sowas, man kennt es von Narkose. Also es gibt schon Bekanntheiten, aber da brauche ich eigentlich nur einmal im Leben einen Test machen, kann immer Medikamente eingeben, die ich nehme oder nehmen soll. Und dann sieht man, ob das die Dosis, also wie hoch ist die Dosis, die ich nehmen soll, verdoppeln, die Hälfte oder genau das, oder ein anderes Medikament. Natürlich in dem Fall immer mit der Hilfe des Arztes, weil der die Medikamente verschreibt. Also ich glaube, das ist ein riesen Gamechanger. Es gibt auch Länder, wo das schon für manche Medikamente vorgeschrieben ist. Das nennt sich pharmakogenetische Tests. Und das Zweite ist, da geht es um Krankheitsrisiken. Also das ist so wie Gesundenuntersuchung. Wir haben genetische verschiedene Krankheitsrisiken. Das sind keine Diagnosen, sondern Risiko. Mhm. Und wenn ich das aber weiß, dann kann ich beispielsweise Vorsorgeuntersuchungen früher machen oder regelmäßig oder kann meinen Lebensstil dementsprechend ändern. Ja. Und auch das Beispiel mit, wie verstoffwechsel ich jetzt Fett, Eiweiß oder Kohlenhydrate, da gibt es wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Parameter. Ja. Also Laktose und Vitamine und Mineralien und so weiter. Und das ist, man muss sich das so vorstellen, die Gene, das ist so wie die Betriebsanleitung für deinen Körper. Und wenn du die kennst, dann kannst du dementsprechend einen Lebensstil führen, der eben dich gesund macht oder hält, je nachdem.
Und da ist ein ganzer Fokus momentan drauf. Gibt es etwas, wo du sagst, da habe ich noch eine Rechnung offen, eine Branche oder irgendeinen Bereich, den du noch gerne machen möchtest, wo du noch gerne mit investieren und aufbauen möchtest?
Nein, derzeit bin ich wirklich voll drinnen in diesen medizinischen Bereich, genetischen Bereich, weil das Spannende ist, das wird mit der Digitalisierung, mit der KI natürlich ganz stark vernetzt, weil die Daten von diesem Genom sind so groß, also man muss sich das vorstellen, das kannst du gar nicht in einem normalen Excel aufmachen, weil das so eine große Datenmenge ist. Und du kannst halt mit der KI mittlerweile so tolle Dinge machen, dass man wirklich das Ganze dann, wenn man diese Analyse hat, weiter betreut wird mit Informationen, mit Tipps. Also das ist schon ganz ein spannendes Thema. Und ich glaube, das sind wirklich die nächsten 3 bis 5 Jahre ganz entscheidend und spannend, was dann noch kommen wird. Also das wird sicher einer der größten Gamechanger werden und da wäre ich gerne dabei.
Da bist du, glaube ich, voll dabei. Und bleib neugierig. Dankeschön für das Gespräch. Hat sehr viel Freude gemacht.
Ich sage herzlichen Dank für die Einladung.